Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ja, mehr als 2 Jahre geht die Pandemie jetzt schon. 2 Jahre der Beschränkungen und Kontaktverbote, der Abstandsgebote bis jetzt. Morgen soll damit ja Schluss sein, zumindest mit den bundesweit einheitlichen Corona-Verboten. Da atmen manche erleichtert auf und andere ziehen die Gummibänder der Maske ein bisschen enger. Und ausgerechnet jetzt bringt der Berliner Politikwissenschaftler Philipp Lepenis ein neues Buch heraus, in dem er gegen diese Freiheitsrhetorik anschreibt und er wirbt für das Gegenteil. Verbot und Verzicht, so heißt sein Buch. Guten Tag, Herr Lepenis.
Ja, schönen guten Tag.
Ist das jetzt ein besonders guter oder ein besonders schlechter Zeitpunkt für Ihr Buch?
Vielleicht sollte man erstmal korrigierend sagen, dass ich ja gar nicht die Lanze dafür breche, dass man unbedingt jetzt Verbote und Verzichte braucht. Ich argumentiere nur, dass im Hinblick auf die Transformationserfordernisse des Klimawandels wir ohne Verbote und Verzicht nicht die Zukunft gestalten werden können. Und das ist Teil der politischen Kultur in Deutschland seit 10 Jahren, ist eben bei jedem Versuch, Verhalten einzelner einzuschränken, ist immer wieder heißt, das ist Verbotspolitik und das darf einfach nicht sein.
Dass Sie jetzt nicht Verbote um der Verbote willen wollen, darauf wären wir schon noch gekommen, keine Sorge, aber trotzdem schlägt Ihr Herz deutlich mehr für Verbote, als wir es jetzt in diesen Tagen mit dieser Freedom Day-Rhetorik hören. Also nochmal, ist das ein guter Zeitpunkt oder ein schlechter Zeitpunkt für Ihr Buch?
Ich glaube, das ist ein ganz notwendiger Zeitpunkt, weil wir sind uns sicherlich einig, dass unser Konsumverhalten, unsere Art zu leben einfach überhaupt nicht nachhaltig und zukunftsfähig ist. Und wir da uns irgendwie einschränken müssen. Wir wissen aber gleichzeitig seit mindestens 20 Jahren, dass es sowas wie Klimawandel gibt. Aber wir sind ja anscheinend nicht in der Lage, als Einzelne unser Verhalten da rational anzupassen. Also warum soll es dann nicht eine Steuerung von seitens der Politik geben, die, und das ist ja ganz wichtig, aber in der Demokratie stattfindet? Deswegen sind solche rhetorischen Totschlagargumente wie Ökodiktatur ja da auch vollkommen fehl am Platz. Aber es findet ja gar keine Debatte über Verbote und Verzicht statt, sondern man wischt das immer gleich vom Tisch. Und das ist etwas, was mich stört und wo ich versucht habe herauszufinden, woran das eigentlich liegt.
Ja, und da ist Ihre zentrale These, dass im Grunde mit dem Neoliberalismus sich die Vorstellung durchgesetzt habe, dass Verbote und Verzicht schlicht nicht legitim seien.
Richtig, es gibt so etwas wie eine Vorstellung von illegitimem staatlichen Handelns und diese Illegitimität ist das Eingreifen in individuelle Konsumentscheidungen. Das ist an sich jetzt auch nichts Neues und man kann auch nicht sagen, das liegt jetzt am Neoliberalismus per se, sondern es gibt bestimmte Elemente des Neoliberalismus, die da zum Tragen kommen und über die man sich vielleicht viel zu selten unterhält. Zum Beispiel die Demokratieskepsis des Neoliberalismus.
Können Sie das erklären?
Ja, sehr gerne. Also seit Beginn eigentlich des Neoliberalismus, das ist jetzt fast 100 Jahre her, dass so ein Autor wie Ludwig von Mises seine Studie über die Unmöglichkeit von Planwirtschaft geschrieben hat, die so in der Argumentation, warum Planwirtschaft nicht funktioniert, ja gar nicht so falsch ist. Aber da gibt es eben ein Element, was häufig vergessen wird, was sich aber auch durch alle anderen Autoren des Neoliberalismus bis Friedman hindurchzieht. Und das ist immer diese Idee, dass eigentlich die Demokratie dazu führt, dass wir uns als Einzelne nicht selbst verwirklichen können, dass uns unsere Präferenzen irgendwie madig gemacht werden oder dass wir uns Mehrheitsentscheidungen beugen müssen. Und das wird als etwas Negatives gesehen. Das heißt, der Markt ist der Ort, wo der Einzelne als Konsument der souverän ist und das kriegt, was er will und damit auch das leben kann, was er leben möchte und auch glücklich ist. Und das ist das Idealbild der Gesellschaft. Die Demokratie hingegen ist ein System, in dem man sich anpassen muss, in dem man Kompromisse schließen muss. Und das wird eigentlich bei allen Autoren des Neoliberalismus, die zwar Antikommunisten sind und Antisozialisten, aber sie sind eigentlich im Herzen auch Antidemokraten. Und das hat in dieser ersten Geburtsstunde auch was damit zu tun, dass zum Beispiel in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg eben das erstmalig das allgemeine Wahlrecht galt und bestimmte Menschen, die eigentlich aus den privilegierten, meist auch adligen Schichten kamen, eben mit diesem Gefühl, dass man sich jetzt einem Mehrheitsvotum des gemeinen Volkes anpassen musste, konnten die persönlich gar nicht umgehen. Das erklärt das so ein bisschen. Aber das ist nicht nur bei diesen Autoren der Fall. Bei Milton Friedman.
Sie leiten das an vielen Stellen historisch her und sie leiten auch ab, das finde ich ganz spannend, sie machen so eine kleine Analyse, wie das eigentlich rhetorisch durchgesetzt wurde, diese Idee, dass Verbote und Verzicht irgendwie was Schädliches und Illegitimes seien. Und auch das sind rhetorische Kniffe, sag ich jetzt mal abwertend, die historisch auch schon eine ganze Weile benutzt werden. Also das erste wäre, Verbote sind nutzlos. Das zweite, Verbote sind gefährlich. Und eben das dritte, Verbote sind illegitim. Können Sie das erklären? Wie funktionieren die rhetorisch?
Das sind rhetorische Kniffe der Reaktion. Das sind rhetorische Kniffe von solchen gesellschaftlichen Gruppen, die sich gegen Veränderungen verwehren. Und das sind rhetorische Muster, die es seit der Französischen Revolution gibt, also seit dem Moment, wo man erstmalig versuchte, eine Gesellschaft komplett zu transformieren. Und das Spannende ist, dass wir heute vor dem Hintergrund des Klimawandels ja auch vor einer großen Transformationsaufgabe stehen und viele dieser Verbote und Verzichtsideen ja auch etwas mit der Transformation unseres Konsumverhaltens zu tun haben. Und man kann durch die Geschichte zeigen, oder Albert Hirschmann, großer Berliner Ökonom, hat das mal in den 90er Jahren schon gemacht, hat gesagt, es gibt diese drei Arten der Reaktion zu reagieren, wenn bestimmte politische Gruppen sagen, wir wollen was verändern. Und das eine ist eben, wie Sie gesagt haben, dass man sagt, es bringt nichts. Also wenn man uns sozusagen jetzt auch in der aktuellen Debatte sagt, wir sollen weniger Auto fahren, wir sollen ein Tempolimit haben, wir sollen kein Billigfleisch essen, dann gibt es genügend, die sagen, das bringt doch gar nichts. Das zweite ist zu sagen, das führt zu einer Pervertierung. Das heißt, es folgt genau das Gegenteil. Wenn wir Menschen sagen, sie sollen weniger Auto fahren, fahren sie mehr Autos. Wenn wir Menschen sagen, sie sollen nicht so viel Billigfleisch grillen, dann grillen sie noch mehr. Also so eine Trotzhaltung. Mhm. Und das Dritte ist, dass man sagt, es gefährdet das System. Das heißt, wenn wir das machen, wenn wir Leuten verbieten, bestimmte Sachen zu konsumieren, dann gefährdet das unseren Wohlstand, dann gefährdet das den Wirtschaftsstandort Deutschland, dann gefährdet das alles, was uns lieb und teuer ist. Und was jetzt aber dazu kommt und was in der Debatte von Albert Hirschmann der rhetorischen Muster der Reaktion nicht vorkam, aber was ganz entscheidend ist für diese Verbots- und Verzichtsdebatte, ist dieses Motto der Illegitimität. Der Staat darf mir nicht reinreden in das, was ich mache. Hm. Und das verhindert ja jede Sachdiskussion.
Sie entwickeln das in Ihrem Buch vor allem eben an Klimapolitik. Wenn wir jetzt aber trotzdem auch nochmal auf Corona schauen, womit ich dieses Gespräch begonnen habe. In den letzten 2 Jahren hatten wir viele Beschränkungen, wir hatten ein paar Verbote, was wir besser alles nicht tun sollten. Und wenn ich Ihrer These folgen würde, dass diese Ideologie sich so durchgesetzt hat, dass das als illegitim gilt, dann hätte es doch die ganze Zeit einen Riesenaufstand da geben müssen. Faktisch aber, die große Mehrheit der Bevölkerung hat das nicht nur mitgetragen, sondern hat regelmäßig in Umfragen gesagt, das reicht noch gar nicht. Ist damit Ihr Buch nicht widerlegt?
Ich denke nicht, weil es ja nicht darauf ankommt zu sagen, ist jetzt die große Mehrheit der Bevölkerung der Meinung, dass man sich nicht einschränken soll, sondern gibt es nicht eine andere Gruppe, die einfach sehr, sehr laut ist in ihrer Fundamentalopposition.
Ja, aber gehen Sie damit nicht einer schrillen Minderheit auf den Leim?
Das Wort schrill ist das Entscheidende. Es geht darum, dass wir in einer Situation sind, wo die Reaktion auf solche Politiken Emotionen und Hysterie hervorrufen, die jede Sachdiskussion ja ad absurdum führen. Und natürlich, wenn Sie sagen, das sind jetzt wenige, aber es sind ja die wenigen, die unsere Debatten bestimmen. Es sind die wenigen, die ja auch vielleicht politische Reaktionen bestimmen. Und es sind ja auch die wenigen, die wirklich die Atmosphäre vergiften. Aber entscheidend ist dieses Moment des emotionsgeladenen, affektgetriebenen Verhaltens, was heutzutage eben nochmal obendrauf kommt auf diese neoliberale Erzählung, dass ich darf alles konsumieren, was ich will. Und wir leben halt in dieser affektgetriebenen Welt, wie Reckwitz das ja auch so meisterlich schon beschrieben hat.
Der Soziologe. Ihr Buch heißt im Untertitel Politik aus dem Geiste des Unterlassens, weil Sie argumentieren, vor lauter Sorge vor Verboten und vor dem Protest dagegen gäbe es eine Untätigkeit in der Politik. Und ein Beispiel, das einem da vielleicht ins Auge springt, ist, Sie nannten das gerade schon das Tempolimit. Wir haben jetzt die Grünen in der Bundesregierung, das war ein großes Wahlkampfthema für die, das Tempolimit einzuführen. Sie haben es nicht eingeführt. Ist das das, was Sie meinen?
Ja, was ich damit meine, ist, dass es sowohl auf Seiten bestimmter Politiker, also Menschen, die freiwillig in die Verantwortung gehen, zu gestalten, es diese Haltung gibt, dass eine gute Politik eine Politik ist, die möglichst wenig macht. Wenn wir jetzt uns die jetzige Regierungskoalition angucken, ist es vielleicht interessanter, den Wahlkampf nochmal zu rekapitulieren, der ja auch in der Presse durchgängig beschrieben wurde als inhaltsleer. Und das ist ein Zeichen für Politik im Geiste des Unterlassens, dass man eigentlich gar keine Ideen hat, wie man gestalten will, wenn man merkt, diese Ideen bedeuten eigentlich Einschränkungen, bedeuten eigentlich dieses Reinfuchteln in das Verhalten der Bürger und man geht davon aus, dass das illegitim ist. Das darf man als Politiker nicht. Aber genauso entscheidend ist ja, dass es auch eine Erwartungshaltung auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger gibt, dass der Staat zu unterlassen habe, mir in mein Privatleben reinzufummeln. Und es geht ja, wie gesagt, nicht darum, dass man das dauerhaft machen soll. Es geht ja nicht um die Vorstellung des Staates, der mir jeden Tag 24 Stunden vorschreibt, was ich zu tun habe. Es geht ja um konkrete Maßnahmen, die sich aufgrund des Klimawandels ergeben könnten. Aber da findet halt gar keine Sachdebatte statt, weil es diese Politik des Unterlassens gibt. Also eine Haltung von Politikern zu denken, gute Politik heißt, ich mache nichts. Und Bürger, die sagen, genauso soll es auch sein.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie diese Haltung für antidemokratisch eigentlich im Kern halten. Ich lese bei Ihnen sogar auch, diese radikale Abwehr von Verbot und Verzicht sei eine Gefahr für die Demokratie. Ich kenne das Argument sonst eigentlich eher mal andersrum. Wenn wir auf die Klimapolitik gucken, zum Beispiel die Fridays for Future-Bewegung, die dann Verbote fordert, und dann manchmal so nachschiebt, mit dem Klima verhandelt man nicht. Natürlich verhandeln wir nicht mit dem Klima, aber über Verbote müssen wir doch verhandeln. Also da ist es ja eher andersrum, dass den Verboten vorgeworfen wird, sie seien demokratiegefährdend.
Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Es geht ja gerade um das Verhandeln. Aber sind wir nicht dabei, die elementaren demokratischen Prozesse eigentlich zu verlernen? Indem wir von vornherein sagen, eine Idee des Verbots ist illegitim, ohne zu diskutieren, ob die jeweilige Verbotsidee vielleicht richtig ist oder vielleicht abgeändert werden kann oder vielleicht auch aus guten Gründen falsch ist. Also das Problem bei dieser Vorstellung der Konsumentendemokratie oder der neoliberalen Skepsis gegenüber der Demokratie ist ja gerade, dass man zum einen das Aushandeln verlernt, das Kompromisse schließen ausschließt als eine vernünftige Art, Probleme zu lösen. Und natürlich kommt es darauf an, auch zu verstehen, dass der Staat, also derjenige, der uns in unserem Verhalten reguliert, nicht unser Gegner ist. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Topos des Neoliberalismus. Diese Trennung von Bürger und Staat im Sinne von jeder Art staatlichen Regulierung und staatlichen Verhaltens und staatlicher Akteure. Und der Staat ist nicht unser Gegner in der Demokratie. Der Staat sind wir. Und auch das haben wir längst verlernt. Wir sehen ja nur den Bösen, der uns irgendwas verbieten will. Und wir sehen gar nicht, dass in einer funktionierenden Demokratie wir uns damit identifizieren müssen. Wir sind der Staat.
Ich habe den Eindruck, korrigieren Sie mich, wenn ich es zu stark zuspitze, aber dass Sie das so verorten würden, dass eigentlich somit die erste rot-grüne Regierung, dass das damit eigentlich so als gesellschaftliches Bild in Deutschland vor allem Fuß gefasst hat?
Also international kann man ja sehen, dass das vor allen Dingen mit dem Fall der Mauer, also wir reden jetzt über die ganzen 90er Jahre, zum großen internationalen politischen Dogma wurde. Und das sehen Sie in allen möglichen Regierungskonstellationen. Das muss nicht die Bundesrepublik sein, das kann Großbritannien sein. Das können natürlich die Vereinigten Staaten sehen. Sie sehen aber in diesem Zeitpunkt, das ist ein Jahrzehnt, wo Milton Friedman noch lebt, auch diese Staatsphobie als rhetorisches Muster international immer stärker wird. Also wenn man sich fragt, warum zum Beispiel während der Regierungszeit Obamas seine Vorstellung eines Gesundheitssystems immer mit Sozialismus verglichen werden, dann sieht man, wie wirkmächtig diese hysterischen, staatsphobischen rhetorischen Muster der neoliberalen Politik sind.
Ja, aber Sie attestieren das ja schon auch Deutschland. Deswegen habe ich jetzt genau auch so nach Deutschland gefragt.
Ich sehe da gar keinen Unterschied. Also ich sehe eher, dass Deutschland genau das kopiert, was man in den Vereinigten Staaten auch sehen kann, weil natürlich die ideologische Grundlage die gleiche ist.
Ich frage mich trotzdem, ob diese Darstellung der Liberalisierung der Gesellschaft als eine rein neoliberale Entwicklung nicht ein bisschen einseitig ist. Denn in dieser Ära, da ist ja nicht nur sehr viel marktliberalisiert worden, sondern auch die Gesellschaft. Diese Zeit hat ja auch sehr viel Muff aus der alten Bundesrepublik ausgetrieben, was Bürgerrechte betrifft, was Minderheitenrechte betrifft etc. Gehört das nicht zu dieser Medaille dazu? Ist das nicht die andere Seite?
Es geht vielleicht weniger darum, da so eine Art Rundumschlag zu machen. Ich versuche ja zu verstehen, warum es heutzutage diese Hysterie bezüglich Verboten und Verzichtsvorstellungen gibt. Das bedeutet ja nicht, dass der Neoliberalismus, dass der Liberalismus nicht unglaublich positive Effekte hat, genau für das, was Sie ansprechen. Also auch diese Individualzentrierung ist ja auf einer politischen, breiten Ebene, auf einer Ebene, dass sich selbst entfalten können, ist das ja was ganz Wunderbares. Aber wenn es darum geht, wie konsumieren wir dann wird das Ganze problematisch. Aber natürlich gibt es noch ganz viele Aspekte dabei, die nicht über einen Kamm geschert werden können und wo man weit davon entfernt ist, zu sagen, das war jetzt sozusagen ein Rückschritt für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Natürlich war es das nicht.
Jetzt haben Sie ein paar Sachen revidiert, die man vielleicht missverstehen könnte. Und Sie haben auch gleich ganz am Anfang schon gesagt, dass Sie natürlich nicht Verbote um der Verbote willen wollen. Das wird in Ihrem Buch auch sehr deutlich, dass Sie da jetzt nicht einem Verbotsfetisch folgen. Ganz am Ende jetzt zu unserem Gespräch, wenn Sie die Möglichkeit hätten, jetzt ein konstruktives Verbot auszusprechen und zu verhängen, was würden Sie jetzt verhängen?
Da lege ich mich nicht fest. Also ich würde mich einfach freuen, wenn man den Eindruck hat, dass Vorstellungen gesellschaftlicher Transformationen, die absolut notwendig sind, offen und sachlich diskutiert werden und wir im Staat keinen Gegner sehen. Und wenn man diese Denkmuster verbieten könnte und ich wüsste, wie das geht, dann würde ich das verbieten.
Das wäre dann also ein Verbot, das Philipp Lepenies gerne aussprechen würde. Er hat das Buch geschrieben, Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Das kostet 18 € und ist in der Edition Surkamp erschienen. Herr Lepenies, Dankeschön.
Danke Ihnen auch.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.